Liga spielt für uns und wir versagen kläglich. 4-0 Klatsche im Breisgau sorgt für nächsten Rückschlag.
Ohne Abschlüsse keine Tore. Chancenkreierung, Katastrophen.
Massiver Leistungsabfall innerhalb von 9 Tagen. Wie sehr schmerzt die lange Verletztenliste?
Ein Sieg gegen Werder ist Pflicht. Können wir nochmal alle Kräfte bündeln?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkuppe und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, Raul, Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke, die Nordkurve und ich.
Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute nach unserem Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Die gesamte Liga spielt für uns. Am Sonntagnachmittag können wir auf Platz 15 springen und das erste Mal seit einem halben Jahr weg von den Abstiegsplätzen. Und was passiert? Wir verlieren auswärts gegen Freiburg 4-0. Völlig chancenlos. Und ich glaube, wenn man das Spiel zusammenfassen will, ist da ein Tweet von Andy Ernst, der Journalist der Funke Mediengruppe, sehr gut. Ich habe Schalke schon oft chancenlos gesehen, aber selten so chancenlos. Und über dieses Spiel, was da genau passiert ist, wollen wir mal wieder mit euch quatschen. Und wir haben das Spiel auch zusammen verfolgt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix. Schöne Grüße nach Aachen. Ja, wie hast du den gestrigen Tag verdaut?
Ja, Glück auf erstmal. Ich bin noch am Verdauen. Und ich sagte, das wird auch doch mindestens bis Samstagabend so weitergehen. Wo ich dann hoffentlich auch direkt eine Leistungssteigerung oder wo wir alle eine Leistungssteigerung hoffentlich wieder sehen, weil gestern war ich wirklich nach langer Zeit mal wieder richtig schockiert. Jeden kannst du anzählen, alle 11 Mann auf dem Platz, plus wenn nicht sogar, also jeder, der nach Freiburg gefahren ist, bis auf die Fans, mit Trainer, mit Physio, mit alle kannst du mit reinnehmen. Es war eine katastrophale Leistung, die wirklich nicht der Situation, die halt am Sonntag um 15.30 Uhr gegeben war, sich also irgendwie widerspiegelt. Weil, ey, Platz 15 in Sicht und dann siehst du da sowas. Also das war, da hat es an allen Ecken und Enden gefehlt. Also dass wir spielerisch nichts drauf haben, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile seit 29 Spieltagen. Aber jetzt, dass die Mentalität und die Einstellung auch auf einmal jetzt wieder weg ist, vor allem nach dem Spiel, wie wir es am letzten Freitag noch erlebt haben, ich habe nur Fragezeichen. Ich sehe nur Fragen. Ich sehe keine Gründe. Warum?
Also erstmal vorweg, Freiburg ist Fünfter und das sind sie nicht zu Unrecht. Gegen Freiburg darf man verlieren. Gegen Freiburg darf man sich auch tatsächlich auch mal 4 Tore fangen. Aber ja, es geht um die Art und Weise, sowohl wie wir nach vorne gespielt haben, auch was teilweise Einzelspieler wieder geleistet haben, da kommen wir später noch zu, als auch von der Einstellung, von der Mentalität her, fand ich, war es eine absolute Katastrophe. Und das kann man ehrlich gesagt nicht nur damit rechtfertigen, dass wir wieder viele Ausfälle hatten. Ja, die Ausfälle kündigten sich ja auch schon früh an, wie immer zu sehen in einer ganz gut zusammengestellten Übersicht, die ihr auch immer auf Instagram mitverfolgen könnt, kurz vorm Spiel am Tag jeweils davor. Ja, hatten wir den einen oder anderen Ausfall zu beklagen, das stand, wie gesagt, vorher fest und dadurch wurde die Aufstellung auch etwas verändert im Vergleich zu Hertha und ich würde sagen, Felix, walte deines Amtes, wie sind wir ins Spiel gestartet?
Richtig, du sagst es, viele Ausfälle und dementsprechend ein bisschen Rotation in der Startelf. Ja, Fährmann hat sich ja leider letzten Freitag verletzt gegen die Hertha, Schwulo deswegen im Tor. Kaminski und Jens in der Innenverteidigung. Kaminski, ja, wird weiterhin mit dem Startelf-Einsatz da belohnt, aber auch Yoshida immer noch nicht fit gewesen. Rechts Matrijani, nicht links, denn Brunner hat sich ja auch verletzt letzte Woche, deswegen hat links Uroen gespielt, der den Vorzug vor Thomas Uwian bekommen hat. Auf der 6 Kral und Latzer wieder, also genauso auch wie gegen die Hertha. Links Bülter, in der Mitte Drexler und rechts Karaman. Und vorne Tirode, Karaman auch reinrotiert für Skarke, der sich auch letzte Woche verletzt hatte. Genau, und Tom Kraus ist auch nicht jetzt dabei gewesen, weil er gelb gesperrt war. Ja, und so sollten wir reingehen. Fand erstmal an sich von der Aufstellung her, hat man da schon klar auch aus Mangel an Alternativen, hat man gesehen, so wir werden, denke ich mal, denselben Matchplan wieder verfolgen wie auch gegen die Hertha. Das ist ein Latzer, der sich dann immer mal wieder zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt und wir mit einem Dreieraufbau das ganze Spiel dann gestalten werden. Aber da muss man auch einfach sagen, das hat ab Minute 1 absolut gar nicht funktioniert. Also während Latzer noch, schieße mich wahrscheinlich jetzt direkt schon auf den ersten Spieler wieder ein, aber nachdem Latzer sich letzte Woche wirklich als guter Bundesligaspieler herausgestellt hat, muss ich sagen, dass ich dem gestern wieder jegliche Bundesliga-Tauglichkeit hätte absprechen wollen, weil, Freiburg hat es wahrscheinlich auch einfach gut gemacht. Also Freiburg ist einfach eine andere Mannschaft als Hertha. Hertha war, glaube ich, einfach so desolat, dass ein Latzer gut aussehen musste. Aber was da gestern passiert ist, ne, also was sich da für Lücken ab Minute 1 wirkt, also es gab ja noch niemals irgendwie so eine Abtastphase, sondern ab Minute 1 wurde bei uns da die Innenverteidiger komplett auseinandergerissen. Wir hatten Lücken und Abstände zwischen den Innenverteidigern von mehr als 10 Metern teilweise. Also ganz crazy, ganz crazy.
Ja, wie du es gesagt hast schon, ich war wirklich schockiert, wie schwach doch der ein oder andere war, vor allen Dingen im Vergleich zur letzten Woche, wo ich wirklich noch das Gefühl hatte, ja, dass da einige wirklich wieder gut waren. Du hast es am Beispiel Latza jetzt festgemacht, aber auch ein Moritz Jens, der, von dem ich das erste Mal wirklich schockiert war, wie schwach er war, muss ich sagen, war wirklich eine absolute Nichtleistung. Ich war enttäuscht, entsetzt über ganz, ganz viele Spieler. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt einmal rein ins Spiel, weil das war wirklich von Minute 1 an bis zur letzten Minute wirklich gar nichts von ganz, ganz vielen da. Und wir starten rein. Und man muss sagen, eigentlich starten wir direkt mit einer Riesenchance für Freiburg. 6. Minute.
Soll ich Stopp machen bei mir oder weiterlaufen?
Flanke linkes Halbfeld, Gregoritsch per Kopfball dann. Da wurde schon klar, dass der Ex-Schalker einen sehr, sehr guten Tag erwischt hatte. Toller Kopfball, Schwolo da mit der besten Aktion des gesamten Spiels für ihn. Hält den Ball, auch der Nachschuss von Doan ist nicht drin, weil der genau auf Schwolo kommt. Ja, und da hätte es bereits nach 6 Minuten 1-0 stehen können, wenn nicht müssen. Da war ich zunächst froh, dass wir das noch nicht in Rückstand geraten sind, dass wir das noch verhindern konnten, aber sollte dann leider nicht mehr lange dauern.
Ja, richtig, denn ja, keine Minute später, Doan kommt über außen, spielt den Ball in die Gasse auf Gregoritsch, wirklich da, könnt ihr euch gerne mal in Wiederholung reingucken, also wie unorganisiert wir da rumlaufen, also Jens und Latza, die da komplett sich missverstehen, glaube ich, in ihren Laufwegen. Also wenn sich zwei Innenverteidiger auf einmal fast kreuzen, so, dann denkst du, da läuft irgendwas falsch. Gregoritsch auch mit einem super Laufweg, aber kriegt den Ball dann, wie gesagt, durch diese 10 Meter breite Gasse gespielt. Und dann ist halt wirklich ein einfaches Spiel dann für Schwolo, der dann links unten den Ball dann reinhaut. Muss man auch sagen, kann man vielleicht auch Schwolo sogar noch mit in die Verlosung nehmen, der da die Torwart-Ecke ja wirklich ungenügend schließt, sag ich mal. Ich würde auch sagen, Fährmann hat den. Fährmann wird auch viel entschlossener da rausgehen. Das ist nämlich auch, finde ich, also das Problem dieses ganzen Spiels fing auch schon bei Schwolo an. Also wie gesagt, Schwolo an sich, ich dachte mir so vor dem Spiel, ja, der muss jetzt eigentlich auch die volle Unterstützung von allen kriegen, wie auch der Fährmann es gemacht hat, aber Schwolo strahlt einfach diese Unsicherheit aus, so von Minute 1 an auch, wie gesagt, jeder Ball, den er halt hatte, bis auf die eine Aktion in der 6. Minute, war es halt immer so ein Ding, ja, ich weiß auch nicht gerade, was ich hier wirklich tue, so, also das hat sich irgendwie sowas von vorne, vom Stürmer dann bis zum Torwart alles hingezogen, ganz schlimm auf jeden Fall, und dann, wie gesagt, dann liegst du nach 7 Minuten mit 1-0 hinten, fängst du 6 Minuten später schon fast das zweite, nachdem eigentlich ein identischer Angriff wieder auf uns zurollt, wo Grifo dann auf einmal frei vor Schwolo steht und den Ball dann nur an den Pfosten setzt, Gott sei Dank, aber das war wirklich ab da war das Spiel halt gefühlt gelaufen, also auch wenn man sagen muss, fragt man sich auch wieder, warum, weil wir hatten genug Spiele, wo wir schon mal hinten gelegen haben, also siehe so ein Ding wie gegen Augsburg oder auch die Spiele, das Spiel gegen Dortmund, wo wir nach Rückstand noch irgendwas geholt haben, aber da war wirklich schon nach 7 Minuten war der Stecker von uns gezogen, also das, unser ganzer Spiel Matchplan, gerade schon angesprochen, der genauso war wie gegen Hertha, war halt nach 3 Minuten entschlüsselt von Freiburg. Und wir hatten danach auch weiterhin keine Idee. Da kam kein anderer Input mal von außen. Also wärst du konsequent gewesen, hättest du nach 20 Minuten den Latzer ausgewechselt. Also, oder irgendwie mal was da gemacht. Aber dann soll es ja auch nicht mehr lange dauern, bis wir den nächsten Rückschlag.
Ja, von uns kam weiterhin gar nichts. 34. Minute, Grifo, der Matriciani austanzt. Kurzer Haken und ja, wir bringen den Ball wieder aufs Tor. Schwolo ist da, kann den Ball um den Pfosten lenken. Aber es dauert genau 1 Minute wieder nach einer Großchance von Freiburg, bis der Ball dann doch im Tor liegt. Ja, Kübler aus dem linken Halbfeld und aus 15 Metern ein Kopfball. Ja, erstmal ein Zweikampf, den Gregoritsch da niemals gewinnen darf. Gregoritsch gewinnt das Kopfballduell, lässt den Ball aus 15 Metern über den Schädel rutschen. Ball geht auf den langen Pfosten und ja, liegt im Tor. Wir haben lange diskutiert, ob Schwolo da auch drin ist. Ich bin der Meinung, dass man den halten kann, ist aber wahrscheinlich der schwierigste von den 4 Bällen, die am Ende drin waren. Daher werden die Fehler vorher gemacht. Also muss ich wirklich sagen, entsetzlich, wie das Zweikampfverhalten da im Strafraum ist, wie oft wir auch in Kopfballduellen, wo wir eigentlich relativ stark sind, Platz 5 aller Bundesligisten, wo wir einfach wirklich den Nachteil haben und wo wir dann schlecht aussehen, die Bälle verlieren, Zweikampfquote ist eine Katastrophe, da kommen wir später nochmal zu. Ja, und so steht es dann 2-0 und spätestens zu dem Zeitpunkt war das Spiel einfach entschieden. Zwar sagt man immer ein 2-0 absolut aufholbar, ja, stimmt auch, aber nicht in diesem Spiel. Es war wirklich, wie du es gesagt hast, nach 7 Minuten der Stecker gezogen und ist auch nie wieder eingesteckt worden.
Ja, richtig. Also auch, weil man wirklich auch nicht die Hoffnung hatte, hatten wir ja auch schon die Tage mal angesprochen in den letzten Folgen, bei den Ecken, die wir halt hatten, wenn wir welche hatten, da kam halt auch keine Gefahr. Und das war so eigentlich, oder wäre die einzige Chance mal gewesen, glaube ich, irgendwie mal Gefahr auszustrahlen fürs Freiburger Tor. Also, aber wie gesagt, unsere Standards sind halt auch noch immer eine Katastrophe. Du hast es gerade gesagt, eigentlich hätten wir die Freiburger zumindest in der Luft hätten schlagen müssen, aber dass er wirklich bei jedem hohen Ball, ob der jetzt gut kam oder nicht, eine Riesenkatastrophe einfach auch, was dann vorne passiert ist. Und ja, nach dem 2-0 ist dann, wie gesagt, das Spiel so ein bisschen in die Halbzeit reingeplätschert, dann Uroen holt sich nochmal in der Nachspielzeit Geld ab, weil er Doan da umhaut. Richtige Aktion da auf jeden Fall, weil Doan, schneller Spieler, der wäre da, glaube ich, schon wieder durch gewesen. Ja, und dann pfeift er Gott sei Dank ab. Und ich hatte ja noch gehofft, dass der Reis da die Mannschaft nochmal richtig zusammenscheißt in der Kabine. Hat er, glaube ich, auch gemacht. Wurde ja auch dann doppelt gewechselt. Passiert auch selten bei uns, dass innerhalb schon gewechselt wird, außer es ist verletzungsbedingt. Freikam für Drexler, Greimel für Jens. Greimel für Jens konnte ich komplett nachvollziehen. Jens, Katastrophenspiel. Frei für Drexler. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich hab mich gefragt, was da jetzt die Spielidee ist, dass wir jetzt mit Doppelspitze spielen und wer spielt dann bitte auf A10 und wo sind unsere Flügel, weil ist im Endeffekt Kral dann ein bisschen weiter in die Offensive gerückt, aber meiner Meinung nach hätte man in dieser Situation eigentlich einen Sechser auflösen müssen, also einen Latzer oder von mir aus auch einen Kral runternehmen und dann hättest du mit Drexler zumindest noch einen richtigen offensiven Zehner auf dem Platz gehabt oder halt einen Salazar noch eingewechselt zeitnah, weil ja, so haben wir auch uns selber so ein bisschen Dynamik, fand ich, aus dem Spiel genommen. Und ja, aber die konnten wir sowieso nicht entwickeln, weil, wie gesagt, nach 7 Minuten dann zum nächsten Mal geklingelt hat bei uns.
Ja, richtig. Und das ist dann, also das Tor hat mich richtig wahnsinnig gemacht. Uroen versucht gegen Gregoritsch zu klären und produziert dabei dann die erste Torvorlage für ihn in der Saison, leider für den Gegner. Ja, Uroen legt für Höhler auf, der schiebt ein und ja, Schwolo sieht da auch katastrophal schlecht aus. Also den muss man halten. Also guckt es euch bitte an. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich habe das Gefühl, Schwolo springt vom Ball weg und bekommt den Ball da irgendwie durch die Beine. Ja, zwar ist er nah vom Tor, trotzdem muss er den halten. 100%iger Torwartfehler. Ich habe auch so ein paar Stimmen gehört, die irgendwie Schwolo noch als besten Mann auf dem Platz identifizieren, das ist absoluter Blödsinn, das diskutiere ich auch gar nicht. Schwolo ist bei 3 von 4 Toren Minimum drin. Ja, also das erste hätte Fährmann gehalten, das dritte mit 100%iger Sicherheit hätte wahrscheinlich sogar der U23-Torwart gehalten. Und ja, Spoiler, beim vierten Tor ist für mich auch der Torwart mit in der Verlosung. Aber so 3-0 und für jeden, der noch Zweifel hatte nach der Halbzeit, dass eventuell wir nochmal zurückkommen oder dass Freiburg vielleicht nochmal ins Wackeln kommt, nee.
Nee, absolut nicht. Also wir waren tot. Wir waren tot, sowohl vom Kopf her als auch von der Physis, von der Einstellung. Alles war wirklich, hat nicht mehr an eine funktionierende Fußballmannschaft irgendwie erinnert, was man da dann gesehen hat ab der 50. Spielminute. In der 60. haben wir dann nochmal doppelt gewechselt. Auch ein Wechsel, muss ich sagen, wo ich auch nicht weiß, was da der Plan war, ehrlich gesagt. Beide Außenverteidiger werden ausgewechselt. Es kommen auch 2 Außenverteidiger wieder rein. Also Aydin für Matrijani, Uwean für Uron. Matrijani auch das ganze Spiel sehr, sehr unglücklich die meiste Zeit agiert. Muss ich auch sagen, ich habe das Gefühl, der funktioniert nur noch auf links außen. Also immer wenn der auf rechts gepackt wurde, was auch zum Beispiel gegen Hoffenheim so war, Riesenkatastrophe der Junge. Ja, und Uwean dann für Uron. Uron hatten wir ja gerade schon gesagt, beim dritten auch sehr dick drin. Ja, und in der Folge hat er trotzdem weiterhin Freiburg das Spiel gemacht. Günther, der mal auf einmal, ja, in einem Umkreis von 10 Meter keinen Gegenspieler vor sich hat, zieht mal von der 16er Kante ab. 67. Spielminute. Höhler, der Lienhardt ist übrigens Innenverteidiger bei Freiburg. Lienhardt kommt an der 16er Kante zum Schuss und setzt den Ball knapp rechts daneben. Also wirklich, bei Freiburg durfte jeder mal und bei uns ist wirklich alles da auseinandergebrochen. Ja, und dann bis zur 86 ist dann auch nicht mehr wirklich viel passiert. Sehr viele Wechsel. Petersen für Gregoritsch, Weißhoff für Dohan. Salazar kam dann noch für Bülter. Auch für mich halt wirklich eine Halbzeit zu spät eingewechselt, ehrlich gesagt, der Salazar. Der konnte in 10 Minuten dann auch nicht mehr viel an. Ja, viel produzieren. Röhl kam noch für Höhler, Jong für Grifo. Also da haben dann wirklich auch auf einmal, wo man auch gesehen hat, okay, die Freiburger haben das auch dieses Spiel nicht mehr ernst genommen, weil auf einmal wirklich Spieler kamen, die teilweise ihr zweites, drittes Bundesligaspiel erst gemacht haben. So, und selbst die haben es dann auch hinbekommen, ein Tor zu produzieren.
Genau, Röhl ist zum Beispiel einer von denen, die wirklich nur den eingefleischtesten Freiburger Fans was sagen dürfte. Ja, und der hat dann sogar noch eine unfreiwillige Torvorlage. Es kommt die 83. Spielminute und ja, Günther mit einer Ecke, Röhl produziert da mit der Hacke irgendwie so eine zufällige Vorlage. Ja, der Ball kommt zum zweiten Pfosten zu Ginter, der trifft. Wo trifft er? Im Torwart-Eck, das heißt Torwart auch, also Schwolo wieder mit drin. Das ist wirklich, also sowohl beim 1-0 als auch beim 4-0 lässt er die Torwart-Ecke völlig offen. Ja, Katastrophe, wirklich. Also mir fällt da auch nichts mehr zu ein. Klar ist das Katastrophe, verteidigt die ganze Zeit, keine Frage, aber also man muss sich auch als Verteidiger ehrlicherweise mal darauf verlassen können, dass der Torwart auch die Torwart-Ecke zumacht. Du kannst nicht einfach mal beide Pfosten besetzen, das geht einfach nicht. Und ja, 4-0, halt nochmal einer, der nochmal schlechter fürs Torverhältnis, was ja noch wichtig werden könnte, ist, ja, was will man sagen, ne? 4-0, Keitel holt sich dann noch gelb und mein Highlight, Danny Latzer holt sich 90+1 noch eine gelbe Karte wegen Meckern. Auch nicht schlecht beim 4-0 Rückstand. Es ist die zweite gelbe Karte, also völlig unbedeutend, aber es zeigt einfach die mangelnde Intelligenz auf dem Platz. Und das war für mich gelbe Karte wegen Meckern beim Stand von 0-4 in der 91. Minute. Ja, und auch Schiedsrichter Robert Hartmann, der überhaupt nicht besprochen werden muss, weil er überhaupt gar kein Faktor in diesem Spiel war, weil von Minute 1 bis in der letzten Minute war das Spiel völlig eindeutig und völlig von den Freiburgern kontrolliert. Pfeift auch nach nur 92 Minuten ab. Ja, 4-0 verloren, völlig verdient. Freiburg, ja, haben wir damit sozusagen an Leipzig vorbeigeschoben. Das ist vielleicht das Einzige, was man positiv daran werden kann. Ja, und wir haben uns die Tordifferenz nochmal richtig verhagelt, stehen jetzt bei einer Torverhältnis von minus 30 und weiterhin auf Platz 17 und einem direkten Abstiegsplatz damit.
Ja, also mehr braucht man dazu auch wirklich nicht zu sagen. Vielleicht nochmal auf die Statistik kurz geguckt. Also, wie ihr gemerkt habt, ich glaube, wir haben wirklich keine Chance von Schalke jetzt gerade besprochen, wenn ich mich richtig erinnere, weil es auch wirklich sehr, sehr wenige gab, außer ein paar Distanzschüsse, die Flecken ja wirklich mit Augen zu hätte halten können. Und ein guter Wert einfach, wo ich auch komplett weggebrochen bin gestern in purer Verzweiflung, Enttäuschung und Frust, war nach 45 Minuten, wo die Expected Goals eingeblendet worden sind. Und wir hatten einen Wert von 0,04. Also wir waren schon mal richtig schlecht mit 0,2, glaube ich, gegen Union, was auch so ein richtiges Trümmer-Sonntagsspiel war. Aber das hat es wirklich echt nochmal. Also 0,04 Tore. Am Ende standen wir ja dann bei 0,35. Im Gegensatz zu Freiburg, die bei 2,12 standen. Aber das, also, da siehst du einfach, dass wir offensiv so gar keine Idee hatten, gar nichts drauf hatten, kein Wille, kein Biss da war, irgendwie mal vor allem auch über Standards mal vielleicht zu kommen. Wir hatten drei Torabschlüsse, die wirklich aufs Tor gegangen sind. Von 9 Schüssen insgesamt, wovon auch 4 geblockt sind. Es war komplett schlecht und das halt, wie gesagt, im Vergleich zu Freiburg, die da halt mit 26 Schüssen um die Ecke kommen und 12 aufs Tor davon. Ja, dass da dann 4 drin sind, braucht sich keiner wundern, ne?
Was auch ganz, ganz viel zeigt für mich, ist, das möchte ich auch nochmal ansprechen. Und zwar, du hast ja gerade schon die Expected Goals erwähnt, den Wert, auf den du dich da beziehst, das ist der Wert von SofaScore. SofaScore weist die Expected Goals immer ohne Standards aus. Also, die rechnen die Expected Goals, die man nach Standards hat, also durch Freistöße oder Eckbälle oder halt theoretische Elfmeter, die es gestern jetzt nicht gab, rechnen die halt raus. Wenn man auf Bundesliga.de guckt, die rechnen die mit, dann hat Freiburg einen Wert von 2,82, ist nochmal höher. Was ich aber beeindruckend finde, Schalke hat auch 0,35. Das heißt, nach Standards, wo man ja, wenn man spielerisch unterlegen ist, vielleicht nochmal mehr Expected Goals hat. Also Schalke hat einen Expected Goal-Wert nach Standards, also Ecken, Freistöße etc. von 0,00. Also wirklich, das heißt halt,
Es
es
ist
gab
bodenlos.
nach. Dass man erreicht bereits einen Expected Goal Wert, wenn sozusagen nach der Ecke oder nach dem Freistoß der erste Ballkontakt im Strafraum ein Schalker Spieler ist. Das heißt, es kam keine einzige Ecke ist überhaupt angekommen und kein einziger Freistoß ist irgendwo in der Richtung angekommen. Schüsse innerhalb des Strafraums auf das Tor hatten wir kein. Das heißt, die 4 Abschlüsse innerhalb des Strafraums sind alle nicht aufs Tor gekommen. Auch bezeichnend. Ja, was soll man dazu noch sagen? Am Ende stehen da 26 zu 9 Schüsse und eine völlig verdiente Niederlage. Was ich bezeichnend finde, sind auch die Flanken. Wir haben 21 Flanken geschlagen. Das ist sogar für Schalker Verhältnisse recht viel. Und Felix, was würdest du sagen, von 21 Flanken, wie viel sind angekommen?
Unter 10 auf jeden Fall. Ich sag 7.
Nee, 4.
Ah,
Das ist ein Wert
ich
von
bin
9.
ich bin aber immer nah dran. Das ist schon mal
Naja,
gut.
von 19%. Dribbling erfolgreich Quote 33%. Zum Vergleich, Freiburg hat 73%. Also, ich glaube, das sind alles Zahlen, die sehr, sehr offenlegen, wie unterlegen wir waren. Und nochmal den Bogen zu schlagen zu Andy Ernst. Ich habe Schalke selten chancenlos gesehen, aber noch nie so chancenlos. Fun Fact: Michael Frey hat übrigens von unseren 9 Schüssen 5, obwohl er nur eine Halbzeit gespielt hat. Auch super.
Also ich bin ja, das ist eine Bewerbung für die zweite Liga, die Leistung.
Ja,
Sind
also
wir ehrlich?
so
Also.
spielt ein Absteiger. So spielt ein Absteiger. Das muss man, kann man nicht anders sagen. Und ja, was ein Schwolo gemacht hat, und ich würde sagen, da kommen wir jetzt auch zum Deppen direkt mal. Also Schwolo spielt ein Spiel, ist nur Unsicherheitsfaktor und bei. Selbst bei den nettesten Rechnungen ist er bei 3 von 4 Toren drin und ich sage auch ehrlich gesagt, alle vier Bälle sind haltbar gewesen, alle. Klar hat er auch in der ersten Halbzeit einen richtig gut rausgenommen, ja, etc. Aber trotzdem, ich möchte gar nicht sagen, dass es an Schwolo lag, aber ich finde, Schwolo ist einfach das Gesicht dieser Niederlage. Wie extrem man sich auf einzelnen Positionen verschlechtert hat im Vergleich zum Spiel gegen Hertha, oder auch in den Spielen davor. Die Statistik alleine mit Fährmann, ohne Fährmann, was Punkteschnitt und Gegentore angeht, ist furchtbar. Also wirklich, Schwolo ist so eklatant schlechter als Fährmann in allen statistischen Bereichen und auch im subjektiven Empfinden beim Spiel, dass ich wirklich sagen muss, also für mich ist Schwolo der klare Depp des Tages.
Ja, gehe ich komplett mit. Also führt gar kein Weg dran vorbei an sich. Gerade auch was jetzt, also vom Fußballerischen jetzt mal weg von der Leistung, auch was er von hinten halt auch ausstrahlt. Du hast mit Fährmann halt so eine ganz andere, ja, eine ganz andere Säule noch in dieser Mannschaft, der nochmal Struktur da irgendwie gibt, einfach durch seine Präsenz und mit Schwolo wirklich Unsicherheit komplett da gewesen, wirklich. Und das hat sich, ja, wie du schon sagst, also das ist ein gutes Wort dafür, Gesicht dieser Niederlage einfach, weil für mich gefühlt sich seine Einstellung, seine Nervosität und alles irgendwie auf diese ganze Mannschaft projiziert hat. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wenn du 17. bist und die Chance hast, mit einem Sieg auf Platz 15 zu springen, weil so hat keiner von diesen 11 Spielern oder von den 15, die es oder 16, die es im Endeffekt waren, die gespielt haben, so hat keiner gespielt. Und selbst, also dass man noch niemals irgendwie ein Unentschieden, nah an einem Unentschieden dran war, was uns ja auch, also ich meine, jeder Punkt ist Gold wert da unten gerade, was uns ja auch irgendwo weitergeholfen hätte. Selbst da waren wir ja so meilenweit von entfernt. Und ja, 15. Niederlage jetzt. Und ja, ich weiß, wie gesagt, wir haben gerade in der Vorbesprechung, wir bräuchten da jetzt noch einen Held. Ich finde es ganz schwierig. Wenn du jetzt irgendwie einen rauspicken willst, würde ich den frei nehmen, der irgendwie offensiv vielleicht noch irgendwas geschissen bekommen hat, mit 5 Abschlüssen von unseren 9, wie du gerade gesagt hattest. Wäre noch der einzige, denke ich, für den man hier einen Case machen könnte. Den, auch wenn Held da ein ganz großer Begriff ist.
Ja, ich gehe da mit, dann haben wir einen für die Statistik. Er hat sich auch verdient und er hat da am allerwenigsten dran zu tun. Also für mich nehmen wir da auch gern Michael frei. Ja, aber ansonsten wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Da muss alles besser werden. Kraus kommt zurück. Die Frage ist, wie es mit den Verletzten aussieht. Bei Brunner und Skarke bestehen wohl leichte Hoffnungen. Bei Fährmann nicht und auch beim Großteil nicht. Von Yoshida hat man noch nichts jetzt gehört. Es wird spannend zu sehen sein, aber da muss auf jeden Fall eine ganze Menge passieren, dass das irgendwie wieder mal halt eine Leistung ist, mit der man arbeiten kann. Und gegen Bremen wird es das auch sein müssen. Also wenn wir gegen Bremen keine krasse Steigerung haben, dann wird es auch einfach dünn da unten, weil die nächsten Gegner werden nicht leichter. Auswärts Mainz, zu Hause gegen Bayern, der gar nicht war, auswärts in München, zu Hause gegen Frankfurt und auswärts in Leipzig, sind sehr, sehr schwere Spiele. Also Bremen ist ein Pflichtsieg, weil wenn es den nicht gibt, sehe ich da relativ wenig Hoffnung, dass es noch was wird.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, denke ich auch. Also da muss jetzt was kommen. Ich hoffe, dass Reis den da wirklich jetzt unter der Woche da richtig in Arsch tritt, die da schön Doppelschichten schieben lässt oder so. Weil, ja, wie gesagt, das ist das letzte Spiel für mich auch, was wir realistisch gesehen gewinnen können, meiner Meinung nach, wo wir nochmal irgendwie Energie entfachen können, weil Mainz, kommen wir gleich noch zu, die spielen gerade Weltklasse-Fußball. Du hast dann ja Frankfurt, Bayern und Leipzig sind halt einfach, ja, sind die Top-Mannschaften der Liga, wobei dann auch traurig eigentlich, Bayern gerade wahrscheinlich die eheste Mannschaft ist, wo wir noch punkten könnten. Ja, aber wie gesagt, realistisch betrachtet ist das durch, wenn da keine 3 Punkte kommen am nächsten Samstag. Vielleicht ist es sogar jetzt schon durch. Also wie gesagt, weil die anderen haben noch viele direkte Duelle auch gegen Mannschaften aus dem Keller und wir halt gar nicht mehr. Ja, mal gucken.
Ich habe, wie gesagt, noch Hoffnung. Solange es rechnerisch möglich ist, werde ich daran glauben. Aber es muss eine ganze Menge passieren. Und das muss nächste Woche anfangen. Das Einzige, was man vielleicht positiv sagen kann, ist, dass es ist nichts passiert im Keller. Die anderen haben auch alle verloren. Oder zumindest fast alle. Ja, und haben Punkte gelassen. Aber es wäre halt eine tolle Chance gewesen. Jetzt ist aber die Ausgangssituation so wie sie vor dem Wochenende war, das kann man vielleicht positiv herausarbeiten. Und warum das so war, dazu kommen wir jetzt in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen in der 4. Liga, Regionalliga West, Schalke 2, ähnlich Katastrophe wie Schalke 1. Auswärtsniederlage beim Außenseiter in diesem Spiel, SC Wiedenbrück. Wir verlieren 4:1. Ziemlich chancenlos, einziger Lichtblick und einziges Tor mal wieder. Der gute Kollege Daniel Kankam Kerewa Wie gesagt, holt den mal bitte in die erste. Als Mittelfeldspieler 29 Spiele, 11 Hütten. Ja, mal wieder getroffen. Ich würde mich sehr freuen, aber ja, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Wir gehen in die erste Liga um zum direkten Duell im Abstiegskampf. Augsburg gegen Stuttgart. Am Freitagabend Endstand 1:1, typisches Abstiegsduell, Abnutzungskampf. Stuttgart mit leichten Feldvorteilen. Ja, hat sich am Ende sehr geärgert, das Spiel nicht gewonnen zu haben. Nach einem frühen Rückstand, nach 8 Minuten, kamen sie immerhin noch aufs 1:1 durch Endo. Aber ja, Augsburg hat genau einmal aufs Tor geschossen und das war halt das Tor. Stuttgart immerhin dreimal, hat auch 58% Ballbesitz und war optisch überlegen. Vor allen Dingen die Zweikampfquote von 56% sticht da sehr heraus. Ja, aber am Ende ist Stuttgart unten so ein bisschen mit der Sieger des Spieltags mit diesem Unentschieden. Hätte man wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ja, Augsburg gegen Stuttgart 1:1.
Gehen wir zum Samstag und zum nächsten, ja, Kellerkind. Bochum empfängt zu Hause den VfL Wolfsburg, ja, und Endstand 1:5 für Wolfsburg. Also Bochum richtig unter die Räder gekommen. Nach 10 Minuten geht schon dahin mit dem Bochumern. Swanberg jetzt zum 1:0 trifft. Danach Kaminski, Wimmer und nochmal Swanberg, die auf 4:0 stellen und wirklich da teilweise auch Dinger dabei gewesen, die auch so grottenschlecht verteidigt sind. Ich würde sogar sagen, teilweise noch schlechter als von Schalke jetzt gestern. Auch ein ganz dickes Bewerbungsschreiben, was die Bochumer da rausgeschickt haben Richtung zweite Liga. Broschinski kann in der 68. nochmal ja, den Ehrentreffer markieren, aber Waldschmidt dann nochmal in der 77. um 5:1 und auch hinterher muss man sagen, das war auch ein Spiel, was Wolfsburg wahrscheinlich noch höher hätte gewinnen können. Bochum auch zwar mit Chancen, hätten vielleicht auch das ein oder andere Tor noch mehr verdient gehabt, aber alles in allem wirklich eine desolate Leistung der Bochumer, die nächste Woche zum Derby müssen, oder was ist zum Derby, zum kleinen Derby nach Dortmund, und Wolfsburg darf nach Mainz.
Wir kommen zum nächsten Kellerkind, Hertha BSC Berlin. Ja, Paul Dardai ist Trainer, Sandro Schwarz. Ich hatte es ja schon so ein bisschen angerissen, dass ich das vermute. Es ist so gekommen, Paul Dardai kam für Sandro Schwarz. Und ja, damit kam aber keine Verbesserung im Heimspiel gegen unsere nächsten Gegner. SV Werder Bremen, desolat in der Verteidigung. Duxch direkt stellt nach 51 Minuten bereits auf 3:0, Mitchell Weiser sogar auf 4:0. Dann lässt Bremen etwas nach. Hertha fängt sich, ein Gang kam in der 68. und Luke Bacchio per Elfmeter in der 79. Ja, besorgen den Endstand 2:4, aber dieses desolate Abwehrverhalten von Hertha mit jetzt 9 Gegentoren in den letzten 2 Spielen. Ja, daher verweilt Hertha auf Platz 18 und nächste Woche geht's für Hertha nach München. Also auch jetzt nicht unbedingt die Garantie, da wenige Gegentore zu fangen.
Ja, wobei, mal gucken, weil die Münchner nämlich, ja, mies in der Krise stecken und jetzt auch mittlerweile nicht mehr Tabellenführer sind. Denn sie waren zu Gast in Mainz. Ja, die letzten 2 Auswärtsspiele in Mainz haben die Bayern alle verloren. Und das sollte diesmal auch so sein. Mainz gewinnt das Spiel mit 3:1. Erste Halbzeit, Bayern klar die bessere Mannschaft. Mané, der in der 29. Minute auf 1:0 stellen kann. Aber so wie das Problem der Münchner eigentlich die Saison in jedem Spiel ist, Chancenverwertung, desolat und irgendwann kommt dann das Gegentor, durch wen nämlich Ludovic Ajorg auf Mainzer Seite, der zum 1:1, der auf 1:1 stellt, der 65. Spielminute und dann ging es dahin auch mit den Bayern. Also die brechen innerhalb von 14 Minuten komplett ein, also dass man das mal über diesen Verein aus dem Süden sagen kann. Barrero und Aaron, die dann ja innerhalb von 6 Minuten den Münchner noch 2 Dinger reinhauen. 3:1 steht Bayern komplett von der Rolle gewesen. Mainz hätte auch noch die eine oder andere Chance auf einen weiteren Treffer gehabt. Ja, und damit war es dann die Steilvorlage fürs Topspiel am Abend.
Bevor wir zum Topspiel kommen, kommen wir aber noch zu einem Abstiegskandidaten, wo ich dachte, dass sie sich eigentlich komplett befreien können. Haben sie aber nicht. TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln. Wieder eine absolut schlechte Leistung. Es war auch ein ganz fürchterliches Bundesligaspiel von sehr vielen Fehlern geprägt. Endstand aus Hoffenheimer Sicht 1:3, Kainz, Davy Selke, dass der mal ein Tor schießt in der Bundesliga, und Jan Thielmann für Köln, Kaspar Dolberg, wo ich immer noch nicht verstehe, was der bei Hoffenheim macht, mit den weiteren Toren am Ende die verdiente 3:1 Niederlage und Hoffenheim auf Platz 14 weiterhin ganz, ganz akut unten drin.
Ja, und gerade angesprochen, Steilvorlage für die Dortmunder gab es dann im Topspiel, die zu Hause Eintracht Frankfurt empfangen haben. Endstand 4 zu 0. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht. Klar, in der Höhe war es im Endeffekt, glaube ich, ein bisschen zu hoch sogar, aber eigentlich klassisches Spiel für wir verkacken es wieder aus Dortmunder Sicht. Also ich war mir sicher, dass in Dortmund ein richtiger Stift geht, nachdem die gesehen haben, dass Bayern da verloren hat und die jetzt mit dem Sieg wieder auf Platz 1 sich vorschieben können. Aber muss man den Zecken leider lassen, haben ein gutes Spiel abgeliefert, in ihren, ja, zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Bellingham und Malen, die in der 19. und 24. auf 2-0 stellen, ja, ebnen den Weg Richtung Tabellenspitze. Wobei man auch sagen muss, Frankfurt auch ihre Chancen hatte, speziell Götze, der ein Riesenspiel gemacht hat, meiner Meinung nach, hätte das ein oder andere Mal den Ball da schon noch über die Linie drücken können. Aber ja, leider Chancenverwertung da auch eher schlecht und Hummels und Malen können dann noch auf die Tore 3 und 4 machen. Ja, und am Ende gewinnt trotzdem Dortmund auf jeden Fall das Spiel verdient und ist auf, jetzt auf Platz 1. Und Bayern wirklich seit sehr, sehr langer Zeit wieder mal nicht Erster. Und so wie es gerade aussieht, ich glaube nicht, dass Bayern Meister wird.
Ja, wir kommen zum Sonntag und einem Spiel, von dem ich ja sehr, sehr viele Tore mir erwartet habe. Und das ist nur so halb erfüllt worden, aber es war trotzdem ein ganz, ganz verrücktes Spiel. Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig. Ja, für Leverkusen geht es um die Europa League, für Leipzig um die Champions League. Und Leipzig ist in allen Belangen besser. Expected Goals Wert von über 2,7, 26 zu 7 Torschüsse, 64% Ballbesitz für Leipzig, über 60% der Zweikämpfe gewonnen. Ja, viele Zahlen, aber am Ende stehen zwei Zahlen oben, das sind die wichtigen. Leverkusen gewinnt trotzdem 2 zu 0. Aus ihren 7 Schüssen machen sie einfach mehr als Leipzig aus den 26. Ja, Szoboszlai fliegt sogar noch vom Platz bei Leipzig, verursacht einen Elfmeter, völlig unnötig und dumm. Ja, Loschek und Amiri machen am Ende die Tore für Leverkusen. Leverkusen springt damit auf jeden Fall in der Tabelle wieder weiter nach oben, bleibt auf jeden Fall dran an europäischen Plätzen. Und Leipzig verliert Platz 4 an Freiburg, die ja gegen uns gewonnen haben, und ist jetzt nur noch auf Europa League Plätzen.
Genau, für wen es auch noch ums internationale Geschäft geht, ist Union Berlin, die ja auf Champions League Kurs sind, muss man jetzt sagen, mittlerweile. Ja, die waren auswärts in Gladbach unterwegs und haben dort ja klassisches Union Berlin-Spiel 1 zu 0 gewonnen. Ja, ein Spiel, in dem beide Mannschaften sich wirklich nicht viel getan haben. In der zweiten Hälfte wurde es ein bisschen heißer, wo dann Union aber, ja, sag ich mal, zwingender war und in der 60. durch Becker dann in Führung gegangen ist, waren dann über die zweite Hälfte auch hinweg gesehen, glaube ich, der verdiente Sieger dieses Spiels und konnten somit ja Platz 3 sichern. 4 Punkte jetzt auf Platz 5 auf die Leipziger. Das sieht schon gut nach Champions League aus, muss man sagen. Und würde mich extrem freuen für Union Berlin. So crazy, einfach Union Berlin in der Champions League. Ja, und so wie die Tabelle jetzt ist, an sich, ganz ehrlich, würde ich unterschreiben. Bis auf den Keller natürlich. Aber oben finde ich es eigentlich so ganz nett.
Ja, gab auf jeden Fall schon mal Jahre, wo das deutlich schlechter war. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass sich im Keller noch jede Menge tut. Ja, und am Freitag geht es direkt weiter. Spieltag Nummer 30 steht vor der Tür. Wieder viele richtungsweisende Duelle. Und auch mal wieder ein Topspiel. Das letzte Topspiel für uns in diesem Jahr steht an. Vorher, bereits am Freitagabend, haben wir das kleine Revierderby zwischen Bochum und Borussia Dortmund. Das wird natürlich für uns ein ganz wichtiges Spiel, was die Bochumer unten machen. Ich gehe von einem klaren Sieg der Dortmunder aus. Ja, dann haben wir noch den El Plastico mal wieder. Leipzig-Hoffenheim. Soweit so furchtbar. Hoffenheim sollte das Spiel verlieren. Das wäre sehr angenehm, wenn Leipzig mal das Tor trifft, zumindest für unsere Situation. Union gegen Leverkusen, auch ein Duell, was da oben sehr, sehr spannend ist. Köln gegen Freiburg dazu. Augsburg auswärts bei Frankfurt. Normalerweise würde ich sagen, klare Sache für Frankfurt, aber die sind momentan so fürchterlich schlecht, dass ja, ich mir da so ein bisschen Sorgen mache. Der VfB Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach. Da könnte was für Stuttgart drin sein, leider, muss man sagen. Gladbach auch wirklich diese Saison eine absolute graue Maus. Und am Samstagabend, wie angesprochen, das letzte Topspiel für unsere Männer vom FC Schalke 04. Ja, wir empfangen Die SV aus Werder Bremen, Mitaufsteiger und die deutlich bessere Saison, kommt mit einem 4:2 Erfolg und 3 Toren von Marvin Ducksch. Felix, ich habe Angst.
Ja, ich auch. Ich auch. Und nach gestern blicke ich da jetzt nicht allzu optimistisch auf dieses Spiel, bin ich ganz ehrlich. Also, das Einzige, was wir im Köcher haben, ist halt, dass wir zu Hause spielen. Das gibt mir Hoffnung.
Ja, richtig.
Der Rest nicht. Der Rest wirklich nicht.
Kraus kommt noch zurück. Vielleicht gibt es noch so ein paar Comebacks. Das wäre wichtig.
Ja, aber ansonsten, also, keine Ahnung. Bremen vor dem Hertha-Spiel ist auch nicht mehr so on fire gewesen. Also, hatten jetzt auch, bevor sie jetzt das Spiel jetzt gewonnen haben, waren sie auch 4 Spiele lang sieglos mit 2 Niederlagen und 2 Unentschieden. Also, ja, ich weiß nicht. Es bleibt eigentlich uns nichts anderes übrig, optimistisch vielleicht darauf zu blicken, weil wenn du pessimistisch drauf blickst, dann kannst du auch sagen, dass wir abgestiegen sind, ganz ehrlich, ne?
Und das, ja, ist die letzte Chance. Ich bin im Stadion, ich werde alles geben, dass wir das gewinnen. Ich werde das Team wieder mal nach vorne schreien.
Jedes Spiel
sind wir da.
Ja, komm, Tipps, du musst diesmal anfangen.
Ich habe schon viel überlegt, auch in alle Richtungen durchgespielt, aber in Vorbereitung des Insta-Posts, den ich heute irgendwo noch nebenbei so ein bisschen dran rumgewurschtelt habe in meiner Mittagspause, da habe ich schon einen Tipp stehen und deshalb werde ich den jetzt auch tippen. Schalke gewinnt 3-2. Also wir kriegen viele Gegentore. 3 Tore halte ich zu Hause für möglich auf jeden Fall. Bremen kriegt auch immer viele Tore tatsächlich. Bremen hat in den letzten 8 Spielen jeweils 2 Gegentore bekommen. Das letzte Mal, dass man weniger als 2 Tore bekommen hat, war, ich glaube, irgendwann im Februar, Mitte Februar, also schon 2 Monate her. Seitdem kriegen sie immer mindestens 2 und tatsächlich auch immer genau 2. Also letzten 5 Spiele jeweils 2 Gegentore. Wir schießen 3, Bremen 2.
Wenn ich dir jetzt vertraue, müsste ich ja 4-2 tippen. Wenn genau. Ich auf einen Sieg tippen will. Ja. Aber nee, das mache ich nicht. Ich sag, wir gewinnen. Boah, ist eigentlich. 3-1, komm. 3-1.
3-1, okay.
Ja.
Mutig.
Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert.
Mit Duxch und vielleicht ein Füllkrug, der wieder fit wird. Spannend. Also, Füllkrug war jetzt verletzt. Mal gucken, ob er fit wird. Das steht noch nicht genau fest. Ducksch aber ist auf jeden Fall dabei und er kann leider auch sehr, sehr gut treffen. Auch wenn es nur die Hertha war. Naja. Am Sonntag vielleicht, apropos Hertha, am Sonntag ist die Hertha, wie gerade schon angesprochen, in München zu Gast und Wolfsburg empfängt die Mainzer am Abend. Ja, das wird der 30. Spieltag sein. Und ich bin gespannt, was da so raus wird. Dann ist 5 Spieltage also haben wir noch. Wir müssen.
Bei einer Niederlage sind wir weg.
Ja, also wenn wir verlieren, ist es vorbei. Also dann, ich werde dran glauben, aber rein. Dann
kommst vielleicht noch ein bisschen auf die Art und Weise an, wie wir verlieren. Also wenn wir verlieren und irgendwie so bitteres 1-0 oder so, wo wir besser waren oder was weiß ich, oder nur ein Unentschieden.
Aber noch so ein Spiel wäre das Ende.
Noch so ein Spiel, das dann ist wirklich vorbei. Aber ansonsten, du weißt ja nicht, was da unten passiert. Jetzt beginnt die unberechenbare Phase der Saison, wo dann auf einmal irgendwie, wie gesagt, also dass Bayern gegen Hertha da auch, also das kann eigentlich nicht sein, dass Bayern da Punkte liegen lässt. Das geht nicht, weil Hertha so kacke ist, also wirklich mit Abstand die schlechteste Mannschaft ist. Aber trotzdem würde ich das nicht unterschreiben. Also da würde ich jetzt nicht 5 Euro vielleicht drauf wetten bei Tipico.
Nee, so, und will ich auch nicht.
Also, wie gesagt, mal gucken. Es wird spannend. Es bleibt spannend. Wir halten euch weiterhin up to date. Ja, du hast immer die letzten Worte, nicht ich.
was soll ich sagen? Wir sind durch. Wir sind gebrochen, aber die letzte Hoffnung ist gegen Bremen und die muss es geben. Also alles andere ist alternativlos. Und ihr hört, wir sind trotz der Niederlage guten Modus. Wir tippen beide auf Sieg. Das liegt aber, glaube ich, viel mehr am Heimspiel und an unserem gnadenlosen Optimismus, der nicht abreißen wird. Ja, und ansonsten fahren wir nächstes Jahr nach Elversberg. Aber ich habe keine Lust. Ich möchte, nicht am Samstag um 13 Uhr auswärts irgendwo hinfahren. Lass mal bitte die Lieder halten.
Würde ich unterschreiben.
Das ist das Wort zum Montag. Und damit sagen wir auf Wiedersehen. Bleibt sportlich und Glück auf und ciao, ciao. Und in Wahrheit hat Felix immer das letzte Wort.
Tatsache. Glück auf. Ciao, ciao.